Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
Im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam es zu einer Trennung der Orte, wo man wohnt und lebt, und dem Ort, wo man beschäftigt ist. Ein oftmals langer Weg zur Arbeit galt dann für mehr als ein Jahrhundert als das Normalste der Welt. Nach Corona sehen wir die Trennung von Arbeit und Familie und Zuhause nun plötzlich ganz anders. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Regine Leibinger ist Architektin. Sie führt seit 1993 gemeinsam mit Frank Barkow das Architekturbüro Barkow Leibinger in Berlin. Zu den wichtigsten von ihnen gestalteten Gebäuden gehören die Biosphäre in Potsdam, der Masterplan für das Unternehmen Trumpf in Ditzingen, das TrueTech Building in Seoul, Korea oder die Smart Factory in Chicago sowie der Tour Total und der Estrell Tower in Berlin. Sie lehrt als John C. Portman Design Critic in Architecture an der Harvard University Graduate School of Design in Cambridge. Für Regine Leibinger sind die Themen Architektur, Familie, Arbeitsplatz auf vielfache Weise miteinander verknüpft. Sie hat eine erfolgreiche Firma, das international renommierte Architekturbüro Barkow Leibinger, als Familienunternehmen aufgebaut. Und sie stammt auch aus einer Unternehmerfamilie und sitzt im Aufsichtsrat des global tätigen Maschinen- und Systemherstellers Trumpf. Sie beschäftigt sich mit dem Bau von Werksgebäuden mit einem Fokus auf das Leben und die soziale Interaktion am Arbeitsplatz. 2022 gründete sie die gemeinnützige Organisation Experimental, die, wie sie sagt, Projekte fördert, die experimentell in neue Bereiche der Architektur vordringen, um die Art und Weise zu verändern, wie und mit was wir bauen. Mit wem könnte mein Kollege Georg Christoph Bertsch besser über Architektur und Familie reden als mit Regine Leibinger?
Ja, heute sitzt mir hier gegenüber im Studio Regine Leibinger. Hallo.
Hallo, Herr Bertsch.
Ich bin sehr froh, dass Sie aus Berlin angereist sind für das Gespräch. Wir haben sehr viel zu besprechen. Eine Architektin aus einem Unternehmerhaushalt, die eben auch Unternehmensgebäude aller Art baut, die auch durchdenkt, in dem Themenbereich auch lehrt. Ich fange mal direkt mit einer Frage an, die so in den Kern Ihrer Arbeit reingeht, nämlich so Architektur für Orte der Arbeit. Was bedeutet denn so ein Fokus auf dieses Thema für ein Architekturbüro?
Also zunächst mal freue ich mich, dass ich hier bin. Das muss ich schon sagen, denn ich bin ein großer Fan von Podcasts. Ich habe ganz viele heruntergeladen. Ich höre davon nur einen Bruchteil immer wieder. Aber ich finde es eine wirkliche, echte Bereicherung mittlerweile, sich mit solchen, nicht nur das Radio anzumachen, sondern bewusst auswählen zu können, was man hört täglich. Insofern freue ich mich sehr, dass ich hier bin. Jetzt zu meiner Arbeit. Also was man bei uns, bei dem Architekturbüro, unserem Architektur Barkow Leibinger, glaube ich, wissen muss als Hintergrund, ist, dass wir schon Spezialisten sind in der Industriebauarchitektur. Also das haben wir einfach aufgrund auch meines familiären Hintergrunds, machen wir das seit vielen Jahren. Und das ist eine, und wenn man bei an Industriebauarchitektur denkt, dann oder Industriebau denkt, dann denkt man immer an Schmieröl und so eine profane, banale Aufgabe. Und das ist es bei Weitem nicht. Das ist eine sehr, also sehr komplexe Aufgabe. Es ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Wenn man Architekten fragt, was sie gern bauen möchten, dann sagen sie meistens eine Bibliothek oder eine Kirche. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich bin ganz froh, dass ich mich immer wieder mit dem Industriebau auseinandersetzen darf. Denn je nach Auftraggeber haben wir immer wieder ganz unterschiedlich, müssen wir wieder ganz uns neu in dieses Thema hineindenken. Ich bin da auch sehr geprägt von meinem Vater und von der Firma Trumpf, für die wir sehr viel bauen durften und auch noch dürfen heutzutage. Heute, der immer gesagt hat, dem Architektur ein großes Anliegen war und der immer gesagt hat, gute Arbeit entsteht nur in guten Räumen. Denn, und also wichtig war ihm einfach dass wenn der Arbeiter, der Kollege von guten Räumen umgeben ist, dann wird sich das auch in seiner Produktivität, in seiner Arbeit widerspiegeln.
Ich frage jetzt mal ganz polemisch rein, weil man identifiziert ja mit Industriebauten heute eher Hallen. So, man wird natürlich irgendwie, also klassische Monumente wie die Fagus-Werke oder sowas gibt es natürlich, an die man sich erinnert, aber man würde heute mit dem Industriebau ja vor allem so eine reine Funktionalität verbinden.
Bei vielem. Also ich würde mal sagen, ja, vielleicht bei 80%. Es gibt aber auch wirklich, und deswegen gut, dass Sie Fagus erwähnen, es gibt immer wieder Unternehmerpersönlichkeiten, deren die Architektur in ihren Gebäuden ein großes Anliegen ist. Und es ist auch vielleicht so ein bisschen Mode geworden mittlerweile. Es gibt wirklich viele Unternehmen, die mittlerweile auch Wettbewerbe machen, die unterschiedliche Architekten einladen, um dann diesen bunten Strauß aus Möglichkeiten zu haben und sehen, was kann ich eigentlich tun.
So wie Bella Vitra mit
Also Rolf Wilbaum ist ein großer, ist wirklich so ein Hero, finde ich, der ist fantastisch. Und ja, der hat es jetzt nochmal in eine andere Richtung gebracht, aber das ist wirklich schon einer der Unternehmer, das ist ein Vorbildunternehmer, also kann man einfach so sagen. Und das Wichtige, aber wir haben nicht nur drum, wir haben auch mit der Firma Uhlmann oder mit HW, das sind unterschiedliche Unternehmer oder Unternehmen, die eben auch Wettbewerbe gemacht haben für ihre neuen Hallen und für die haben wir auch gebaut. Und da muss man, und deswegen nehme ich den Industriebau auch in Schutz oder denke auch, ich muss ihn eigentlich verteidigen. Das sind echt schwierige, komplexe Bauaufgaben. Wenn man die Prozesse nicht versteht, wie so ein Produkt gemacht wird, wie eine Maschine funktioniert, wie die Logistik dahinter funktioniert. Wenn man nicht versteht, wie so eine Verpackung von so einer Pille wie in der Pharmaindustrie funktioniert oder eine Hydraulikmaschine, dann kommt wahrscheinlich auch nichts Gutes dabei raus. Und das ist, also eine Sporthalle zum Beispiel zu entwerfen, würde ich auch wahnsinnig gerne tun. Aber da können Sie im Neufort nachschlagen, gibt es bestimmte Parameter und Regeln und da ist sehr, sehr viel vorgegeben. Während im Industriebau müssen sich dieses immer wieder neu erarbeiten und neu erfinden.
Gibt es denn sowas wie eine stilistische Programmatik oder Charakteristik dessen, was Sie so in Ihrer eigenen Architektur versuchen zu vermitteln oder steht das sehr stark hinter der Funktionalität?
Also die Funktionalität hat echt Vorrang, hat wirklich zunächst mal Vorrang. Wir, aber wenn wir Glück haben, fangen wir mit Masterplänen an. Meistens ist es ja so, dass eben zunächst erstmal viel, viel, viel mehr Fläche zur Verfügung steht, als die sie tatsächlich bebauen können. Und dann versuchen wir schon so ein Gesamtkonzept zu erstellen, das funktional hervorragend funktioniert. Aber der architektonische Raum, der Innenraum spielt natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also die Beleuchtung spielt eine große Rolle. Und dann die Räume innerhalb des Unternehmens, also die Aufenthaltsräume, die Flure, die Treppen, nicht nur diese Produktionshallen, nicht nur die Bürostangen, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Und das versuchen wir schon dann immer umzusetzen. Aber also zunächst steht die Funktion im Vordergrund, aber kombiniert mit hoffentlich guter Architektur.
Wir hatten mit Matteo Thun hier in unserer Sendung ein Gespräch geführt über diesen ersten Entwurf. Und er sagte, dass er gerne aquarelliert.
Habe ich gehört. So interessant.
Was passiert denn in Ihnen, wenn Sie das hören?
Ich fand das so interessant. Habe ich sofort im Büro erzählt. Warum? Er macht es ja, weil er sagt, er legt sich nicht fest. Er hat es ja auch mit Alvaro Siza verglichen, der die Bleistiftskizze macht. Und in dessen Skizze sieht man schon genau, in welche Richtung das gehen soll. Deswegen fand ich es nicht nur interessant, sondern so wahnsinnig sympathisch, dass er sagt, er möchte eigentlich dem Gegenüber, dem Bauherrn, offen lassen, in welche Richtung das geht. Und das ist sozusagen die Eröffnung des Gesprächs. Also er lädt ihn zum Gespräch ein. Und im Gespräch kommt man dann, entwickelt man den Entwurf. Und das kann ich nur unterschreiben. Das machen wir. Also wir kommen natürlich mit einem Entwurf, mit einer Skizze, aber dann die besten Entwürfe, sage ich, die besten Bauten, die wir gebaut und erstellt haben in den Jahren, waren immer die wir in der guten Zusammenarbeit mit einem wirklich guten Bauherr gemacht haben. Sie brauchen den Dialog. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Wir haben die Funktion, wir haben das Raumprogramm, aber wir brauchen auch das Gegenüber, das reagiert und dann entsteht.
Also Mario Thun hat es ja auch in Bezug, also weil Sie gerade von wir, Sie reden die ganze Zeit von wir, also mit der großen Selbstverständlichkeit ist natürlich einerseits dieses Corporate wir als Unternehmen, aber ich denke, bei Ihnen schwingt da wirklich diese Arbeitsgruppe auch mit, also die den Konzeptentwurf auch entwickelt. Sie haben ja den Bauherrn und Sie haben die Leute, mit denen Sie das zusammen gestalten können. Wie interagieren Sie denn mit Ihrem unmittelbaren Planungsumfeld, also mit den Leuten, mit denen Sie wirklich so täglich zusammenarbeiten?
Also das wir ist natürlich zunächst mal Frank Balko und ich. Also das ist ganz klar. Also das ist seit 30 Jahren so und das ist eigentlich heute immer noch so. Und dann haben wir haben eine super flache Hierarchie im Büro. Also wir haben eine Geschäftsführerebene. Also es gibt die zwei Partner und wir haben eine Geschäftsführerebene und dann kommen Assoziierte und dann. Aber ich würde es immer mit einer Universität vergleichen. Also das ist wir geben das Skizze vor, aber und es gibt natürlich auch nach so vielen Jahren Praxis gibt es natürlich schon eine klare Haltung, die wir haben mittlerweile. Wir haben keinen Stil, das habe ich auch schon ganz oft gesagt. Wir haben keinen Stil, wir sind schon, glaube ich, wiedererkennbar, aber es gibt jetzt keinen eindeutigen Stil, weil wir jedes Mal wieder von vorne anfangen und neu denken. Mhm. Und dann sitzt man am Tisch, also jetzt, wenn wir jetzt mal uns ein Wettbewerbsteam vorstellen, dann gibt es natürlich jemanden, der die Wettbewerbsabteilung leitet und das ist die Martina Bauer, das ist eine von den Geschäftsführerinnen und dann kommen alle dazu, da kommt der Praktikant dazu und dann kommt der Student und dann darf auch jeder einen Vorschlag machen und dann überlegt man was und das ist wie in der Uni, also dann kommt mal jeder mit einem Vorschlag. Dann ganz wichtig bei uns ist, wir haben eine Modellwerkstatt, die ist eigentlich so der soziale Mittelpunkt im Büro. Modelle spielen eine unglaubliche wichtige Rolle bei uns, denn wir arbeiten noch sehr analog. Mhm. Also Computer gibt es zwar, aber dem kann man nicht immer trauen. Also trauen kann man eigentlich dem eigentlichen dreidimensionalen Modell. Und dann gehen die in die Werkstatt, schnitzen dann irgendwas rum, kommen mit Styrodurmodellen, mit Vorschlägen, die wir dann wieder neu diskutieren. Und das, nur so funktioniert Architektur. Also natürlich muss jemand was vorgeben. Natürlich sind wir, es gibt eine flache Hierarchie, sage ich, aber natürlich sitzen wir an der Spitze und natürlich haben wir schon, auch nach so vielen Jahren, schon klare Vorstellungen, also was wir machen wollen. Aber wir sind ganz klar, und da spreche ich genauso für den Frank Barco, ganz klar so, dass wir sagen, wir nur über den Input des anderen, auch über den Input des Bauherrn entsteht wirklich ein gutes Produkt und wird dann feiner und feiner geschliffen.
Da komme ich also zu dem Thema dieser Führung, komme ich nachher nochmal zurück, weil das interessiert mich sehr. Also ich würde ganz gerne mal auf den Begriff gehen, und zwar die Charakteristik dessen, was heute oder vielleicht noch viel mehr künftig eine Produktionsstätte ist. Also der Begriff klingt jetzt furchtbar amtsdeutsch, aber er hat natürlich eine ungeheure Tiefe auch. Mhm. Was ist eine Produktionsstätte? Jetzt vielleicht mal fast als eine Definition.
Also zunächst mal klingt es vielleicht ganz schrecklich, aber eigentlich ist es doch was ganz Schönes. Und denn eine Arbeiten muss ja per se nicht was Schlechtes sein. Arbeiten ist ja zunächst mal Erfüllung, würde ich sagen. Geld verdienen müssen wir zwar auch alle und das ist auch sehr wichtig, aber bei einer Produktionsstätte geht es nicht allein um das Geld verdienen, sondern bei einer Produktionsstätte geht es darum, dass ich irgendwo hingehe, also an meinen Arbeitsplatz, dass ich andere Menschen treffe, dass ich mich austausche, dass sich was in meinem Kopf bewegt, wenn ich den anderen treffe, dass ich Wertschätzung erfahre, dass ich mich aufgehoben fühle, dass ich einen erfüllten Tag habe. Das ist doch alles eigentlich eine Produktionsstätte. Und die kann man natürlich so und so gestalten. Und da kommt der Architekt wieder rein. Also einfach so Büros in an der Stange einfach runter zu nudeln und da kommt man rein und ist anonym und trifft keinen, das hat keinen Sinn. Die Produktionsstätten sind, also müssen eigentlich, und das sind eben, ist der Industriebau wieder super, die müssen wirklich eigentlich immer attraktiver gestaltet werden. Also zum Beispiel, man kann den Flur so und so breit oder so breit. Also man kann einen Flur breiter machen, der einfach einlädt, zum sich zu unterhalten, sich zum Auszutauschen. Es gibt Cafeterias an gewissen Stellen in diesen Büros, wo man sich auch trifft. Es gibt zum Beispiel Treppenhäuser. Treppenhäuser sind wahnsinnig wichtig. Also wenn man gezwungen wird, ein Treppenhaus zu laufen oder zu gehen, dann gibt es auch eine Studie von der MIT, dass diese zufälligen Begegnungen viel innovativer sind und viel weiterbringen als ein Meeting, wo man wieder 6 bis 8 Stunden saß und sich nur am iPhone war und irgendwie sich entsprechend abgelenkt hat, um das durchzustehen.
Also, es gibt ja auch von Hannah und Ellen dieses Ja, Architecture and Organization of Innovation. Ja. Also wie sozusagen Architektur dazu beitragen kann, dass Innovation entsteht.
Genau. Und das funktioniert über gute Produktionsstätten. Das funktioniert einfach über gute Architektur. Und dann ganz interessant ist auch, das, was sich jetzt im Moment verändert. Also zum Beispiel, dass wenn leerstehende Gebäude, es gibt ja auch so, die Industrie war ja oftmals nur an der Peripherie und die kommt mittlerweile auch wieder zurück in die Stadt. Also die Städte werden ja auch wieder zurück und wiederbelebt über die Industrie, die zurückkommt. Also emissionsarme Industrie kommt wieder zurück in die Städte und geht zum Beispiel in Leerstand. Das ist ja fantastisch.
Sie reden ja auch von den sozialen Funktionen von Arbeitsorten. Also ich meine, die soziale Funktion des Arbeitsortes ist, ganz allgemein generisch kann man feststellen, jeder Ort, an dem Menschen sich aufhalten, sind soziale Orte. Aber das kann man ja mehr oder weniger aktiv planen oder mehr oder weniger aktiv auch soziale Interaktionen ermöglichen.
Ganz genau. Und das meine ich eben, indem man bestimmte Räume dafür schafft. Also indem man eben nicht nur von jemand erwartet, dass er morgens mit der Stechuhr reinkommt, an den Arbeitsplatz geht, was ab, runterarbeitet und wieder geht, sondern dass man eben den erweitert um bestimmte Funktionen. Also das in der Industrie ist das mittlerweile gang und gäbe. Vor allem, wenn sie natürlich eine gewisse Größe erreichen. Aber bei uns im Büro zum Beispiel, als wir eine gewisse Größe erreicht haben und wir sind in so einer wunderbaren, in so ganz schönen Lofts in Berlin, in Charlottenburg, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Das sind ganz fantastisch große, schöne Räume, aber viel zu warm im Sommer und viel zu kalt im Winter. Aber was dann verloren geht, ist die Interaktion mit den anderen, die eben auf den anderen Stockwerken sitzen. Und dann haben wir eine Kantine gebaut für uns. Also haben wir so eine alte Remise, die Teil dieser Anlage war, haben wir in eine Kantine umgebaut. Und das war genial, weil dann gibt es leider, seit Corona ist die leider nicht mehr da. Müssen wir gucken, wann wir die wieder zum Leben erwachen können. Aber da traf man sich dann einmal am Tag für eine halbe Stunde und das war fantastisch. Und hat die anderen Leute von den anderen Stockwerken gesehen und wie auch immer. Und das findet aber auch bei anderen, das findet auch bei Trump statt.
Aber das führt über zu dem Begriff und Ihnen verwendeten Begriff des Industrial Village.
Genau.
Also Industrial Village ist natürlich, da geht einem ja richtig das Herz auf. Also da hat man so eine Mischung aus eben so einer romantischen Vorstellung von Dorf und eben einer sehr funktionalen Vorstellung von sinnvoll gegliederter Arbeit. Aber was meinen Sie denn mit Industrial Village?
Also wenn wir das jetzt mal auf Trumpf beziehen und da wurde, glaube ich, auch der Begriff geprägt. Letztendlich hat der Frank Barco den auch nicht erfunden, aber hat ihn verschriftlicht sozusagen. Mhm. Also als wir angefangen haben für Trumpf in Dietzingen zu planen, da gab es einfach die bestehenden Gebäude aus den 70er Jahren, die haben Klassiker eine Fläche auf der anderen Seite der Straße erworben. Die war viel größer, als sie die tatsächlich bebauen konnten, mussten zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir diesen Masterplan erstellt. Aber es war eine klare Trennung auch schon von Büros und Verwaltung. War eine klare Trennung von Büros und Produktion. Und dann wuchsen die und wuchsen die und wuchsen die. Und dann gab es zwar eine Kantine, aber diese Kantine war, das war der erste große Schritt. Also die Kantine war nicht in einem Keller, aber war so halb unterirdisch. Also kam schon natürlich das Licht rein, aber was wirklich fürchterlich war, war die Akustik. Und die Menschen, der Mitarbeiter, der da gegessen hat, der hat sein eigenes Wort nicht verstanden beim Mittagessen. Und dann war der Wunsch, es war schon damals noch mein Vater, der gesagt hat, wir brauchen eine neue Kantine, die muss A größer sein, die muss lichtdurchflutet sein und vor allem muss die Akustik stimmen. Und so haben wir dann diesen Blautopf, heißt es bei denen, eine große neue Kantine gebaut. Die ist aber nicht nur eine Kantine, die ist ein Eventspace. Also da haben die Veranstaltungen, da haben die Konzerte, da haben die Betriebsversammlungen. Und nach der Kantine kam dann entsprechend eine Kindertagesstätte dazu und dann kam ein Fitnesszentrum dazu. Und da gehen dann die Mitarbeiter abends hin. Und also vorher waren es wirklich die Büros und die Produktion. Und dann kamen diese Einzelgebäude dazu. Einzelne Gebäude, die alle eine eigene Charakteristik haben, die eine eigene Aura haben und die ganz, ganz wichtige Identifikationspunkte sind am Standort. Und so wird es zum so wird es zum Village. Mhm. Und es kommt jetzt ist noch ein Ausbildungszentrum entstanden. Und die haben auch, sind auch von der Form her alle anders. Also sie sind, die Kantine sieht aus wie ein großes Blatt. Das Ausbildungszentrum sieht aus wie ein großer Stern. Oder so, und die Kita sieht wieder sehr, sehr maßstabsgerecht für Kinder entwickelt. Und das Fitnesszentrum, das so, schwebt so oberhalb der Autobahn. Da kann man dann, während man auf diesem schrecklichen, Reformer oder was auch immer dann ist, kann man da rausgucken, auf die Autobahn runtergucken. Ja, und das ist das Village.
Da kommen wir direkt irgendwie jetzt von der Industrieanlage, also mit ihren verschiedenen Funktionen, mit ihrer Differenzierung eben auf die Wohnmöglichkeiten eben für die Mitarbeiterinnen. Es gibt ja dieses klassische Konzept, also Siemensstadt, der Werkswohnung. Also es gibt ja momentan auch eine Diskussion um so eine Art Werkswohnungen 2.0. Also welche Rolle spielt denn diese Frage für Sie, also die Reintegration von Wohnen und Arbeiten?
Also Trumpf denkt da schon länger drüber nach, also grundsätzlich drüber nach. Also meine Schwester speziell denkt darüber schon lang nach. Und das war, glaube ich, wirklich im Zuge dieser neuen Funktionen, die dort am Standort untergebracht waren. Also das Fitnessstudio war auch eine klare Reaktion auf die Mitarbeiter, die dort sind, aber vor allem auf den Anspruch, und ich glaube, das hat einfach viel mit Familienunternehmen zu tun, einfach den Mitarbeitern was zurückzugeben. Also ein Familienunternehmen denkt halt ganz anders und agiert ganz anders als ein riesengroßes anonymes DAX-Unternehmen. Mhm. Die sind nah an ihren Mitarbeitern dran und wissen, um was es geht und wo die Sorgen sind und wie lange die morgens in die Firma fahren müssen und ich weiß, also zum Beispiel, und da ist auch natürlich, glaube ich, schon nochmal toll, wenn eine Frau an der Spitze steht. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ganz früh so war, dass die Mütter, also die Frauen, die und auch eben Mütter, die um 3 nach Haus mussten, die durften dann Essen mit aus der Kantine mitnehmen. Nach Hause und mussten nicht mehr einkaufen, mussten nicht mehr kochen. Dann gab es, glaube ich, auch mal einen Bügeldienst, einfach um das zu erleichtern. Ne? Und insofern war das im Zuge vom Fitnesszentrum, hat man dann auch, und also es gab die Kita, Fitnesszentrum und andere Dinge, und dann hat man übers Wohnen nachgedacht. Und das tut man auch heute noch. Das ist natürlich eine Frage, wo kann man das unterbringen? Und es wird natürlich immer, immer dringlicher, weil es einfach keinen Wohnraum mehr gibt. Mhm. Also es ist ja viel zu teuer mittlerweile und es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, mittlerweile gute Fachkräfte zu finden. Also
absolut, meine ihre Familie, die Familie ist ja schon mehrfach aufgetaucht, ihre Schwester, ihr Vater eben, also ihre Schwester als eine bedeutende Vorstandsvorsitzende eines bedeutenden Industriekonzerns, der weltweit aktiv ist, ihr Vater als wirklich Entwickler, Gründer, Ingenieur, Erfinder. Wenn Familienunternehmen denken ja in viel längerfristigen Zeiträumen, also das heißt, die denken nicht in Quartalsreporten oder die denken nicht in Managerkarrieren, ich mache jetzt mal schnell noch irgendwie einen schönen Profit und dann springe ich ab, sondern die denken in Jahrzehnten. Ja. Wo fängt denn Ihr Denken in diesem familienunternehmerischen Kontext an und wie weit denken Sie in die Zukunft?
Also was Trumpf angeht, geht es natürlich ganz, ganz weit zurück, eigentlich wahrscheinlich fast bis zur Stunde Null. Also was ich war Teil des Familienunternehmens, ich bin heute noch Teil des Familienunternehmens und es war so, dass die Firma wirklich immer mit am Tisch saß. Und meine Eltern haben uns schon so vermittelt, dass es nicht um den kurzfristigen Erfolg geht, sondern dass es darum geht, und dass es auch nicht um den schnellen Umsatz geht, sondern dass es um viel, viel mehr geht, dass es um eine Verantwortung geht, um eine Verantwortung für viele, dass es auch darum geht, dass man das vor allem über Generationen weiterdenkt, und weiterführt. Also es geht um eine Idee und die Idee wird übersetzt oder ist vielleicht erfolgreich und geht dann weiter, aber natürlich es geht schon darum, dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht, aber letztendlich nicht darum, dass man dann sich selbst, also die Bescheidenheit war bei uns sehr wichtig, also dass man sich selbst davon ein schönes Leben macht, sondern man gibt ja was zurück an die Gesellschaft, also man gibt ja was zurück an das Land, an die Stadt. Und Das, der, klar, Eigentum verpflichtet. Das war was, was wir immer wieder gelernt haben oder immer wieder gehört haben. Und in diesem, so sind wir eigentlich, in dieser Denkweise sind wir eigentlich aufgewachsen. Und meine Eltern, klar, also jetzt bei Trumpf ist es so, dass, also wir, es gibt 10 Enkelkinder und diese Enkelkinder werden natürlich auch, also wir sind erst in der, also mein Vater war die erste Generation, der Gründer war ein Herr Trumpf, dann hat es mein Vater übernommen und hat es dann auch nach vielen Jahren dann auch erworben. Und jetzt führen es meine Geschwister, also meine Schwester an der Spitze und mein Bruder und mein Schwager. Und jetzt aber ist natürlich das Ansinnen, die sind jetzt riesig gewachsen, die sind super erfolgreich. Und das Ansinnen ist es natürlich schon, das auch in die nächste Generation zu überführen. Muss nicht zwangsweise ein Familienmitglied machen, aber dass es natürlich am Leben bleibt und vor allem, dass es ein Familienunternehmen bleibt. Und meine Eltern haben es dann mit dem Eigentum verpflichtet so weit weiter gestrickt, dass sie eigene Stiftungen gegründet haben. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt auch vor kurzem gemacht habe. Ich bin ja diejenige, ich bin am weitesten entfernt von Trumpf, habe aber mein eigenes kleines Familienunternehmen durch Barco Leibinger. Wir haben immer mit, wir sind ja auch Unternehmer, wir haben 80 Mitarbeiter. Aber ich habe jetzt außerhalb vom Architekturbüro eine Stiftung gegründet, Experimenter, und wir engagieren uns sehr in der Nachhaltigkeit. Und das, ich glaube, da ist es dann am ehesten umgesetzt, dass es das Eigentum verpflichtete und dass man dass man irgendwas schafft, was eben einen selbst auch überdauert.
Sie haben eben einen sehr wichtigen Begriff für mich verwendet, nämlich Bescheidenheit. Sie sagten, dass Bescheidenheit in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt hat. Da würde ich ganz gerne mal so einen kleinen Fokus drauflegen.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt schwäbische Bescheidenheit ist oder ob es die Bescheidenheit an sich ist. Also die, wie gesagt, die Firma, die war am Tisch und wir sind jedes Wochenende auch gefühlt immer wieder, wenn wir einen Ausflug gemacht haben, irgendwohin sind wir aber noch bei der Firma vorbeigefahren und haben geguckt, was jetzt dann so los ist. Und zum Beispiel da war es völlig klar, wir wussten zwar, dass wir vielleicht ein bisschen anders sind als andere, aber es wäre niemals in Frage gekommen, dass wir da irgendwie arrogant auftreten oder dass wir da verschwenderisch auftreten oder dass wir was Unangemessenes machen. Und es gibt diesen berühmten Satz, den habe ich auch schon oft gesagt, erwirb es, um es zu besitzen. Das haben wir 100.000 Mal gehört. Also muss erstmal was leisten, selbst was leisten, was bringen, bevor du dich vielleicht über andere hinwegsetzt und denkst, du weißt es besser. Also und diese Bescheidenheit kommt einem da, glaube ich, ganz
dazu. Das haben Sie ja irgendwie also in so Genüge bewiesen, dass Sie selbst sich eben also der Aufgabe und dieser schweren Aufgabe auch ausgesetzt haben, ein Unternehmen zu gründen, also ein eigenes Unternehmen. Sie sagten, ein kleines Familienunternehmen, als Architekturbüro ist das durchaus groß, in der Größenordnung ist ja nicht irgendwas. Mhm. Da kommt aber eben auch das Thema der Führung rein. Also Sie hatten jetzt eben Ihre Schwester schon erwähnt, eben Ute Clement hatten wir hier auch im Programm mit ihrem Buch Frauen führen besser. Da würde ich auch ganz gerne mal kurz drauf gucken. Also weil Sie selbst als Chefin, Ihre Schwester als Vorstandsvorsitzende eines Konzerns, also wo haben Sie das denn her?
Ha. Also das Buch von Ute Clement, ich habe es nur überflogen. Das ist hoch spannend. Das ist wirklich toll. Ich würde die Frau wahnsinnig gerne mal kennenlernen.
Kann man gerne mal herstellen, den Kontakt.
Das hat mir wirklich gut gefallen. Aber erstmal ist wichtig, dass man unabhängig vom Geschlecht die Führung betrachtet. Dass man einfach erstmal guckt, was bedeutet eigentlich Führung. Und Führung ist wirklich so, dass man muss vor allen Dingen Entscheidungen treffen. Man muss Entscheidungen treffen können. Man muss delegieren können. Empathie spielt eine wahnsinnig große Rolle. Also dass man einfach so abgedroschen dieser Begriff ist. Man muss sich wirklich in andere Menschen hineinversetzen können. Man muss auch spüren, dass sie jetzt vielleicht keine Wohnung finden und mal gucken, wie man da helfen kann. Und man muss Nein sagen können. Man muss auch sich unbeliebt machen können. Das sind alles Dinge, die dazugehören, und man muss vor allem echt gut kommunizieren können. Also das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig wichtig. Aber was das Wichtigste ist, man muss führen wollen. Man muss das wollen. Und wenn man das nicht will, und dann kann man das, glaube ich, auch nicht. Und Ich führe ganz gern. Und ich habe es, also, oder ich mache das, ja, ich gehe einfach gern. Nee, wirklich, ich gehe, man kann ja also Berührungsängste haben, dass man morgens jetzt ins Büro will, wenn man jetzt da gewisse Dinge nicht, sich mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen will. Und ich denke schon, dass ich natürlich das gelernt habe durch dieses Familienunternehmen, aus dem ich komme. Dass mein Vater hat gut geführt, meine Mutter hat die Familie gut geführt, also es ist, vielleicht hat man es auch irgendwie in den Genen, aber das wurde einem natürlich entsprechend vorgelebt. Und was auch ganz wichtig war bei uns, ist, dass wir super gleichberechtigt aufgewachsen sind. Also ich habe einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester und wir sind ehrlich wirklich gleich aufgewachsen, mit den gleichen Ansprüchen an uns, den gleichen Anforderungen, der gleichen Strenge, die manchmal fürchterlich war. Wir sind wirklich gleichberechtigt aufgewachsen. Und so bin ich auch in die Welt. Und so muss ich auch sagen, war ich lang eine, die gesagt hat, die Quote brauchen wir nicht. Das ist natürlich ein Quatsch. Aber ich bin mit der Frau Clement da sehr einig. Wir brauchen die. Es ist, also Leistung allein reicht einfach nicht. Es muss einen Rahmen dafür geben. Es muss Strukturen dafür geben. Und da gibt's irre viel Nachholbedarf. Nach wie vor. Es ist einfach nach wie vor so.
Ja, bist in Deutschland absolut hinten in praktisch allen Statistiken, die eben also Führung durch Frauen dokumentieren. Das ist wirklich verheerend. Das ist auch ein großes Thema, das wir hier in der Sendung immer wieder berühren. Insbesondere eben auch im jüngeren Frauen Mut zu machen, eben führen zu wollen, wie Sie es gerade formulieren. Ich möchte jetzt ganz gerne mal auf diesen amerikanischen, Ihre amerikanische Seite zu sprechen kommen. Sie sind ja viel in den USA. Und erstmal so eine ganz banale Frage, was unterscheidet und verbindet denn die amerikanische und deutsche Architektur? Also einmal die Unterscheidung, also was ist da anders und was ist da vielleicht auch doch sehr ähnlich, also bei aller formalen Differenz?
Beschränken wir es auf die Person, also der amerikanische Architekt Frank Barco und, okay. Und mich. Das ist vielleicht dann einfacher, als es auf die ganze Architektur zu beziehen. Also der Frank Barco, der kommt ja aus Montana. Montana muss man sich vorstellen, ist so groß wie Deutschland und hat 1 Million Einwohner. Und ich finde, das ist eben auch schon mal super amerikanisch. Ne? Wenn man über Amerika nachdenkt, denkt man über die Weite, über das immer noch, ich bin immer noch ein großer Amerika-Fan, über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und der ist auch so. Der hat wirklich, also der entwirft völlig frei, der entwirft. Wir müssen den oftmals stoppen, wenn er zu frei denkt. Und es kommt, glaube ich, schon aus diesem Kontext, in dem der aufgewachsen ist und diesem Amerika, in dem der aufgewachsen ist. Jetzt ich, der Gegenpol von ihm, die Gegenpolin, ich weiß noch gar nicht, wie man das gendert, ich bin in Stuttgart, in diesem Melting Pot Stuttgart aufgewachsen, in diesem Ballungsgebiet, der Kessel und Daimler und Sindelfingen und you name it, also mit und ich bin auch so, also ich brauche bei mir ist alles viel enger, also ich hoffe nicht enger im Kopf, aber enger in, so wie ich agiere, also ich bin dann am besten, wenn ich wirklich Einschränkungen habe, auf die ich reagieren muss und wenn mir Parameter vorgegeben werden, dann gehe ich dagegen vor und dann kann ich da ganz gut gegen angehen und ich denke, dieses Amerika, dieses freie Amerika und dieses Stuttgart, wir sind in der Kombination schon ideal und wir ergänzen uns da immer auch wahnsinnig gut. Was mich aber wiederum Amerika total fasziniert hat, und da kommen wir auch beide her, wir kennen uns ja aus, wir haben uns kennengelernt, weil wir beide in Harvard studiert haben, in der Graduate School of Design und in dieser Kaderschmiede, die hat uns super geprägt und mich hat es unglaublich fasziniert und mich fasziniert es heute noch und ich unterrichte dort auch wieder mittlerweile. Also die Lehre in Amerika ist sicherlich ist unübertroffen. Also die TU Berlin war auch gut, aber das, was ich dann in Amerika mitgenommen habe und gesehen habe und wie ich da gefordert wurde und auch gefördert, aber mehr gefordert, das ist schon unersetzlich.
Und wenn Sie jetzt also im Moment in Harvard sich umschauen, also wo sind die Themen, die Sie am meisten sozusagen mitnehmen oder was Kolleginnen und Kollegen machen? Also sagen, da ist was Spannendes, auf das ich gucke, wo ich irgendwie merke, das berührt mich oder es bewegt etwas, bringt was nach vorne.
Also in der Lehre ist es nicht so einfach im Moment, weil man sehr darauf reagieren muss, was die Studenten wollen. Und es ist nicht mehr so, also die neue Generation, die hat schon Ansprüche, große, und sie müssen ja vor allem attraktiv sein als Lehrer. Also sie müssen ja, das ist ja, also ihnen wird ja nicht irgendjemand zugeschoben, sondern die müssen sie ja auswählen. Also müssen sie natürlich schon versuchen auch, sich mit Dingen auseinanderzusetzen oder Aufgaben zu geben, die die jungen Menschen berühren und mit was sie sich im Moment auseinandersetzen. Und es jetzt so pauschal abzuwerten und sagen, die neue Generation ist total blöd, die haben keine Ahnung, das will ich nie im Leben tun. Das ist wirklich falsch. Tun aber viele, weil die nicht mehr so viel arbeiten. Aber nee, und insofern muss man sich, glaube ich, schon sehr mit dem Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, auseinandersetzen. Vielleicht, ja, und auch mit anderen Formen von Denkweisen in der Architektur, auch sehr wahrscheinlich vielleicht auch mehr theoretisch. Ich kann es nur an meiner eigenen Erfahrung festmachen. Ich habe letztes Semester das ist eine ganz schöne neue Form, die da haben, ein Module Studio, das ist Entwurfsstudio und es geht nur 7 Wochen und die Studenten wählen davon 2, also eins in der ersten, eins in der zweiten Hälfte und da muss man halt ein Format finden, das für 7 Wochen funktioniert. Also jetzt mal also Architektur dauert schon lang, also bis man so einen Entwurf richtig gut hat, das dauert schon viele Wochen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mich mit Mies van der Rohe und dem Haus Lemke auseinandergesetzt, beziehungsweise ich habe denen das Haus Lemke gegeben als ein Produkt von Mies und habe gesagt, da können sie sich eine Erweiterung dran, die brauchen eine Erweiterung. Ist es richtig? Ich habe es aber als Frage in den Raum gestellt und habe gesagt, was ihr macht oder was sie machen, ist vollkommen offen. Und was ich versucht habe, ist, denen viel Theorie in Anführungsstrichen beizubringen, denn es wirklich, Geschichte bleibt oftmals jetzt heutzutage auf der Strecke, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, weil auch nicht mehr so viele Bücher gelesen werden, weil die informieren sich viel zu sehr über das Internet. Und ich habe die sozusagen gezwungen, Texte zu lesen. Es gab jede Woche eine Vorlesung von irgendeiner tollen Koryphäe, von Beatrice Colomina angefangen über Philipp Misselwitz und so weiter und so fort. Und die haben einfach, ich habe versucht, den theoretischen Teil abzubilden und dann parallel den entwurflichen Teil und habe aber komplett offen gelassen, ob sie wirklich mit einem Entwurf kommen müssen. Und das war nicht ganz ungefährlich, und habe aber auch den Sustainability, also den Nachhaltigkeitscharakter reingebracht, habe gesagt, sie sollen sich parallel auch Gedanken machen, wenn sie bauen, wie sie vielleicht ökologisch nachhaltig bauen können. Und es war nicht ganz ungefährlich, weil der Mies ist ja so ein weißer alter Herr und Mann in der Architektur und es hätte auch schief gehen können, ist aber Gott sei Dank nie schief gegangen. Aber das ist das, also ich glaube nach wie vor, vor allem wenn man so alt ist wie ich, also so eine ältere Generation, ich denke schon, dass man immer nur ganz viel Inhalt bringen muss in der Lehre, auch was die Menschen oder diese jungen Menschen weiterbringt, wo sie sich dran erinnern. Wo sie denken, 2023 oder 2022 habe ich das Seminar gemacht an der GST, keine Ahnung mehr, wie diese Professorin hieß, aber wir haben damals über Mies geredet und der stand doch für das. Also auch so eine Geschichte mitgeben, ne? Die Historie.
Wir hatten mit der Laila Akaroliu, dieser australischen Designaktivistin und Disruption-Theoretikerin, Designerin, Unternehmerin auch gesprochen. Sie sagte, sie ist aus der Akademie herausgegangen, weil die zu langsam ist. Also sie war selbst in der Akademie drin und sagte, das ist für mich einfach für die Geschwindigkeit, in der wir momentan handeln müssen, nicht mehr das, was eigentlich relevant ist. Wieso sind Sie denn, also von Ihrer persönlichen Motivation her, in der Lehre? Also ich meine, Sie haben ein großes Unternehmen, Sie haben auch umfassende Verpflichtungen auch in dem Konzern. Aber was ist denn der Grund für Sie, wirklich das zu machen?
Ich glaube in erster Linie, dass ich am Leben bleibe, im Kopf. Also dass ich wach bleibe. Also denn auch in der Auseinandersetzung mit der jüngeren Generation passiert ja sehr, sehr viel im Kopf. Und natürlich. Also wir haben ganz schön, wenn man sich das Bild eines Dreiecks vorstellt, ist so unser Büromantra. Das ist das Dreieck und an jeder Dreiecksspitze gibt es einen Begriff. Und das ist zum einen die Praxis, die auch im Vordergrund steht. Die Praxis steht im Vordergrund, also das Architekturbüro Barkow-Leibinger ist schon das Zentrum. Und dann gibt es die Forschung und dann gibt es die Lehre. Alle diese drei Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Also wir forschen schon sehr, sehr lang mit Materialien, auch bedingt durch Trumpf, weil wir dadurch sozusagen an diese Maschinen herankamen, mit diesen Maschinen nicht experimentieren konnten. Aber wir konnten die Arbeiter, die Menschen, die an den Maschinen standen, konnten wir fragen, ja, wie weit kann ich in dieses Blech biegen? Und was brauche ich denn, wie ist der Radius? Und wir haben also durch dieses Hands-on haben wir einfach begriffen, wie diese Maschinen funktionieren. Und dann, nachdem wir begriffen haben, wie die Maschinen funktionieren, haben wir die Materialien entwickelt, ne? Also es war so eine Abfolge. Also es gibt die Forschung und es gibt die Praxis, die wiederum von dieser Materialforschung beeinflusst wird, aber ohne die Lehre geht es nicht, denn in der Lehre testen sie natürlich zum einen diese Dinge, die, über die sie nachdenken. Viel freier können sie die testen, mhm, als wirklich direkt in der Praxis. Und zum anderen ist es natürlich auch irre toll, wenn man unterrichtet, dass die Studenten immer wieder zurückzubringen ins Büro. Also nicht im Sinne von der Quelle oder ich nehme die jetzt mit ins Büro und tun die mal weitermachen, sondern das ist ja ein unglaublich scharfer, feiner und intelligenter Austausch, der da teilweise stattfindet, ne? Und der aber dann nach einer gewissen Zeit wieder aufhört. Und wenn sie dann jemanden mitbringen ins Büro, von dem sie glauben, dass der sich vielleicht genauso für die Sache begeistert, wie sie sich für die Sache begeistern, dann ist es natürlich...
Sie haben jetzt, also einmal, das finde ich wunderbar, weil Sie eingangs sagten, dass das Ihr Büro eigentlich funktioniert wie eine Universität, das hatten Sie ganz am Anfang gesagt. Mhm. Und ein zweiter Punkt ist, dass Sie einen großen Schwerpunkt auch eingangs darauf legten, auf das Modell, mhm, und jetzt auf das analoge Experiment mit der Maschine. Das finde ich, also das ist gerade, wir reden momentan nur über KI und irgendwie Simulation und so weiter, aber Sie sind sehr analog orientiert in der Forschung und der Entwicklung. Das
total, hands-on, wir sind total hands-on. Wir testen alles am Material, was wir können. Also, und wir testen auch alles im Modell. Und letztendlich kann ich kann doch nicht über so ein, dieses blöde Rendering, sage ich jetzt mal so, ja, diese Bilder, die irgendwas vorgeben, was überhaupt noch nicht so weit gedacht ist. Also ein Entwurf ist wenn Sie mit einem Entwurf kommen, ist es ein Vorgedanke, der am Beginn der Entwicklung steht. Und das kann ich nur über ganz rudimentäre und sehr einfache Art und Weisen teilweise zeigen. Ich kann ein Schnittmodell machen und kann Ihnen sagen, so wird der Raum nachher im Schnitt aussehen. So können Sie sich das vorstellen. Übrigens kann sich der Bauherr auch viel besser vorstellen. Und das ist auch eine ganz komische Erwartungshaltung, die Sie da an jemand weitergeben, wenn Sie so ein fertiges Bild produzieren am Anfang vom Entwurf.
Hm. Ja, da hatte der Tobias Adami eben auch drüber gesprochen, über diese unterschiedlichen Faszinationen. Also er als einer älteren Generation als Designer, als leitender Designer bei BMW Design Works, der weltweit eben aktiv ist. Er sagt, mich faszinieren eben solche sehr stark in der Simulation irgendwie funktionierenden Dinge. Und die ganz Jungen interessieren sich eben auch sehr stark für die analogen Prozesse. Und dieser generationale Austausch, über den Sie ja schon im hochschulischen Zusammenhang gesprochen haben, das finde ich jetzt auch sehr spannend an der Stelle. Weil das Büro dann ja offensichtlich auch eine gewisse Pharma hat dafür, eben im Analogen zu arbeiten.
Ja, absolut.
Okay.
Ja, unbedingt. Ja. Also schade, dass wir jetzt nicht in meinem Büro sitzen. Das Büro hier, wo wir hier sitzen, ist schön. Aber das nächste, wenn Sie nach Berlin kommen, müssen Sie sich das angucken. Wir sind umgeben von diesen Modellen. Die stehen überall rum und von diesen Mustern und Denkübungen und das manifestiert sich dann auch oft. Also diese Materialstudien und Experimente, die greifen dann manchmal nur bis zu einem Pavillon. Also weil der kein Dach braucht und auch nach so und so vielen Wochen wieder abgebaut wird, dann ist das Experiment auch wieder am Ende. Aber wir entwickeln immer wieder Prototypen, aber immer natürlich mit dem Ziel, dass es in die Architektur, in die gebaute Architektur übergeht und dort endet.
Sie haben ja einen sehr festen Handschlag, habe ich vorhin bei der Begrüßung festgestellt. Sind Sie selbst auch handwerklich dann aktiv, also im Modell noch?
Ich war das früher. Ich jetzt nicht mehr so arg, weil jetzt ist das auch alles, also die Maschinen sind natürlich digitalisiert. Also wir haben eine Werkstatt, wir haben drei Modellbauer, aber die anderen gehen auch alle hin. Also wenn es mal sein muss, schnitze ich schon mal was mit. Oder ich reiße ein Modell immerhin nochmal auseinander oder so. Also, aber die sind natürlich, wir haben Fräsmaschinen, wir haben Lasermaschinen und das ist, ja. Und das wird dann, da muss man schon wieder den Computer können.
Dann zum Thema Innovation nochmal. Da gibt es noch so ein ganzes Feld, das ich ganz gerne nochmal berühren würde. Und zwar das Innovationsmanagement in Ihrem Studio. Also Sie haben jetzt irgendwie über die Entwürfe gesprochen, aber das Studio selbst ist ja auch in einem permanenten Transformationsprozess begriffen. Also wie gehen Sie vor, also in der Transformation, der sozusagen der Ausrichtung, aber auch der Programmatik und natürlich, also das haben Sie auch schon mehrfach erwähnt, der Mitarbeiter. Also wie ist dieser Transformationsprozess zu verstehen? Also wenn Sie sagen, Sie können ja jetzt keineswegs so bleiben, wie Sie sind, so wie ich Sie verstehe, sondern Sie wollen das Ding ja ständig weiterentwickeln. Also wie machen Sie das? Also
das ergibt sich aus den Aufgaben. Also das ergibt sich, zum einen ergibt sich auf den Aufgaben. Also ich meine, wir wollen, also inhaltlich haben wir eben schon vor vielen Jahren gesagt, dass wir eben keinen Stil haben und eine bestimmte Haltung und dass wir aber auch zum Beispiel an Orten immer wieder unterschiedlich reagieren. Also der Kontext in Amerika ist einfach ein komplett anderer oder man baut in Amerika anders, als man es in der Schweiz tut oder als man es in Stuttgart tut oder in Korea und dementsprechend sehen die Häuser immer wieder anders aus, weil wir uns eben drauf einstellen, auf das Örtliche einstellen und dann versuchen dort auch das Beste einfach dort herauszuholen. Das ist ganz plump, aber in Amerika mit Beton zu bauen, mit Sichtbeton, ist einfach nicht so angemessen. Sollte man nicht tun. Und dann gibt es natürlich, weil es einfach oftmals nicht funktioniert, aber es gibt, also zum Beispiel wir haben eine Smart Factory gebaut in Chicago und die orientiert sich wirklich ganz stark an diesem Stahl. In Chicago wurde eben sehr, sehr viel mit Stahl gebaut. Ja. Und dementsprechend haben wir das aufgenommen, haben dann dort auch mit Stahl gebaut. Und so reagiert man schon mal direkt natürlich auf das Kontextuelle, was die Verarbeitung der Materialien angeht und auch die Verfügbarkeit der Materialien angeht. Dann gibt es das Programm, das man natürlich entsprechend umsetzen muss. Und wenn man aber jetzt auf die Smart Factory schaut, dann ist es eben so, dass das wirklich die Digitalität oder das Digitale im Maschinenbau eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, da stehen halt nicht mehr so viele Menschen an diesen einzelnen Maschinen rum, sondern die Maschine wird programmiert und in dem Fall können unterschiedliche Kunden auch auf diese Maschine Zugriff haben und können ihre einzelnen Anforderungen in der Maschine programmieren und dann wird es entsprechend produziert. Und da, auf sowas muss man sich natürlich auch einstellen. Also wenn wir jetzt sagen, ja, also ich meine, wir müssen natürlich uns auch auf die Digitalisierung von den Trumpfmaschinen einstellen, die immer, immer, immer weiterentwickelt werden, die immer, immer größer werden, die immer digitaler werden. So reagiert man wahrscheinlich drauf.
Wenn wir jetzt irgendwie auf das Thema der ressourceneffizienten Architektur, insbesondere für den Wohnbau in der wachsenden Welt geht, wo man praktisch auch über industrielle Strukturen nachdenkt, also wie kann man denn Gebäude industriell produzieren, wie kann man eben auch Gebäude wieder komplett demontieren, wie kann man Cradle-to-Cradle Kreisläufe in die Architektur einbauen. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich auch beschäftigen?
Ja. Also an dem kommt man ja überhaupt nicht mehr zu. Also wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Also früher, ich bin in den 80er Jahren, da war das ja das irgendwie so mit gestricktem Pulli oder so, da hat man dieses Bild von diesem, da war die ökologische Architektur, war in so einer Nische drin und das sah auch nicht besonders schön aus. Und dann musste man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Dachten wir zumindest, der Werner Sobeck hat es seit vielen Jahren sich überlegt und hätten wir vielleicht ihm mal besser zugehört.
Ja, wir haben ihn ja auch schon im Programm gehabt, also wir hatten es auch in einiges hier ins Stammbuch geschrieben.
Ja, also zum Thema, ja. Also wirklich sehr klug. Aber das ist jetzt wirklich ein brisantes und ganz aktuelles Thema, an dem wir alle nicht mehr vorbeikommen und auf das wir natürlich reagieren müssen und sollen. Und nur, dass die Umsetzung ist wieder das Schwierige. Wie kriege ich das? Also wir haben jetzt... In Amerika, ich sage nicht an welchem Ort, haben wir einen Wettbewerb gewonnen und da haben wir ein altes Gebäude erhalten. Also da war eigentlich, die Aufgabe war, das abzureißen und ein neues Gebäude an diesem Ort zu konzipieren. Das haben wir nicht getan. Wir haben gesagt, ihr könnt das alte Gebäude erhalten, ihr könnt es entsprechend umbauen, erweitern und es funktioniert genauso. Und es ist jetzt viel zeitgemäßer und angemessener, sowas zu tun. Und letztendlich hat es jetzt doch nicht funktioniert, weil die Verwaltung entschieden hat, das Haus dort abzureißen und einen Neubau hinzustellen. Also das ist im Moment noch ziemlich schwierig. Also weil man rennt schon noch gegen ziemliche Betonwände im wahrsten Sinne.
Ja, da hatten wir auch mit Jürgen Engel drüber gesprochen, der sagt, das kann ich natürlich nicht jedem Bauherrn verkaufen. Also, aber die Frage ist eben, also wie kann das eben, das machen sie auch über die Lehre logischerweise, wie kann es noch näher und einfacher an die Bauherrenschaft herangetragen werden, sodass es eher akzeptiert wird? Während die Bauherrschaft natürlich zunächst mal irgendwie von der ökonomischen Argumentation kommt und sagt, das ist mir zu teuer. Aber da ist wahrscheinlich ein großes Innovationsfeld auch.
Also, ja, und es greifen die Architekten auch, glaube ich, wirklich mittlerweile auf. Es gibt auch Architekturbüros, die wirklich eigene Abteilungen haben, die sich nur mit dieser Sache beschäftigen, also mit dem, die nur forschen also und sich überlegen, welche Materialien, die untersuchen dann genau. Es gibt ein neues Bauvorhaben, sagen wir mal in Hamburg, und die überlegen sich dann genau, aus welche Bauten werden abgerissen, welche alten Materialien können sie entsprechend für ihren Neubau verwenden. Und da gibt es ganze Teams, die damit beschäftigt werden. Und es ist auch richtig so. Also es geht nicht nur darum, dass irgendwie in Wettbewerben wird es ja mittlerweile auch thematisiert. Also wir müssen da auch drauf reagieren. Aber es ist ja auch so, wenn man dem Werner Sobeck zuhört, dann weiß man auch, dass Holz eben aber auch nicht wirklich die Antwort für alles ist. Also müssen wirklich noch weitere Alternativen überlegt werden. Und aber es geht um eine Offenheit. Ich glaube, die Architekten sind sehr offen dafür und die denken da auch ganz schön mit. Aber es geht natürlich auch um eine Offenheit in der Gesellschaft. Und was man aber echt nicht unterschätzen darf, ist der Anspruch. Wir haben ja sehr viele junge Mitarbeiter und die sagen mittlerweile, die haben da echt einen Anspruch. Also die sagen, wir müssen uns damit beschäftigen. Nicht nur, wir müssen uns, sondern die sagen, also wenn ihr das nicht mehr macht, so ungefähr, dann gehe ich in ein anderes Büro, das sich da intensiv damit beschäftigt. Also es geht ja wirklich, und die sagen ja, wir sind die nächste Generation, ihr seid noch nicht so weit, aber also oder ihr seid schon viel weiter, sagen wir so. Und also es ist wirklich, es ist mehr als höchste Eisenbahn.
Dann haben wir noch eine Frage zu dem, weil Sie ja sagten, irgendwie andere Architekten möchten ganz gerne irgendwie Museen bauen, wie auch immer. Was möchten Sie denn gerne, wenn Sie jetzt einfach frei entscheiden könnten? Also Sie haben jetzt wirklich eine vollkommen freie Entscheidung über eine Bauaufgabe, die Sie sich selbst stellen. Was wäre denn eine Aufgabe, die Sie erfüllen möchten? Also für Sie auch sozusagen, also sind jetzt ein bisschen an der Schnittstelle zwischen so einer selbstbezüglichen künstlerischen Arbeit und einer natürlich auch sehr stark angewandt gedachten Arbeit. Aber das würde mich mal interessieren. Also wo würden Sie sich denn am ehesten drin sehen?
Also ich sehe mich am ehesten in dem, was ich bisher gemacht habe. Das ist tatsächlich so. Mhm. Also auch kein Bluff. Also nee, das ist...
Das war nochmal so eine Art Lackmustest. Ich wollte doch mal fragen, ob Sie es wirklich ernst meinen.
Ich meine es ernst. Und vor allem, wenn man sich das Spektrum der Arbeiten anguckt, das ist so breit. Also und da passieren so viele Dinge. Und ich beschäftige mich wahnsinnig gern. Zum Beispiel eins meiner Lieblingsprojekte ist die Schaubühne in Berlin, dieses wunderbare Theater. Da haben wir nur einen kleinen Raum erweitert und ausgebaut und eine Bank entworfen und einen Tresen und wie auch immer. Und das ist wunderbar, sich mit diesem ganz kleinen, feinen Mendelssohn-Haus auseinanderzusetzen und darüber so viel zu lernen. Das ist so schön wie eine große Industriehalle. Aber vielleicht ist es eher so, Hochhäuser sind auch interessant und vielleicht ist es eher so, dass man im Rückblick, man hat ja dann schon sehr viel gemacht und man hat auch viele Wettbewerbe gemacht und man hat viele Wettbewerbe gewonnen, hat aber auch viele verloren. Und im Rückblick ist es, glaube ich, schon so, dass es ein paar Projekte gibt, wo ich denke, es ist echt wirklich jammerschade, dass wir den nicht gewonnen haben und dass wir nicht bauen dürfen. Und aktuell, ich bin immer ganz mutig, sage ich, hätte ich wirklich wahnsinnig gerne das M20, also das neue Museum zwischen Nationalgalerie und Hans Scharoun, den Entwurf hätte ich gerne, und ich glaube, der Frank ist da mit mir, wir hätten den wirklich gerne umgesetzt. Ich glaube, der wäre sehr gut geworden.
Gut, das ist perfekter Schnitt zu unserer Abschlussfrage, nämlich was ist gut? Das passt ja da an der Stelle. Also wir haben immer diese Abschlussfrage, was ist gut? Ganz pauschal, ganz allgemein, ganz offen, ohne irgendeine Einschränkung.
Vielleicht, ja, also wenn wir jetzt haben wir so viel besprochen und was man macht, was man tut und was man bewirkt. Und ich glaube, gut ist wirklich das, wenn man mit dem auch wirklich was bewegen kann und vor allem, wenn man was bewirken kann, das ist doch gut. Nicht nur vielleicht für die anderen und auch für einen selbst und das auf ganz unterschiedlichen vielen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Formen.
Also bei Ihnen würde ich auch nochmal studieren.
Also gut.
Ja, vielen herzlichen Dank, Riedel Leibinger, dass Sie da waren aus Berlin.
Nee, vielen Dank für die Einladung ins sonnige Frankfurt. Wärmer als Berlin.
Wunderbar.
Das war Regine Leibinger im Gespräch mit Georg. Wie immer haben wir für euch viele weitere Informationen, unter anderem Links zu Regines Unternehmen und Projekten, auf unserer Webseite unter ddcast.ddc.de bereitgestellt. In der kommenden Woche schlagen wir ein neues Kapitel des DDcast auf. Es heißt Design lesen, Bücher von Bedeutung. Thilo Schwer ist unter anderem Professor an der Folkwang Hochschule in Essen und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Designgeschichte. Thilo gemeinsam mit Georg besprechen künftig in unregelmäßigen Abständen die nach ihrer Meinung wichtigsten neuen Designbücher. Eine Art designliterarisches Duett, wenn man so will. Beide haben bekanntlich selber eine ganze Reihe von Designbüchern geschrieben und sind echte Leseratten. Unsere Ausgabe mit dem Titel Design lesen Bücher von Bedeutung, wollen eine Orientierung im Bereich Designfachliteratur geben, denn hörbare Buchbesprechungen in diesem Genre sind doch noch eine Rarität. Los geht es also in der kommenden Woche. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute. Eure DDcast-Redaktion.